wieder am Wirken an vielen Ecken und Enden. Aber heute haben wir dann alleine das Programm. Genau. Ihr habt coole Aufkleber gefunden auf euren Plätzen, nehme ich an. Nehmt sie gerne mit, verteilt sie, ladet Jugendliche, die ihr kennt, ein. Genau. Und heute wollen wir, wie David es schon angeteased hat, über die Bibel reden. Wir sind ja gerade in dieser Predigtreihe über die Bibel. Und heute habe ich das Thema einfach mal genannt: Was ist sie eigentlich? Wenn man über die Bibel redet, dann gibt es Menschen, die fragen sich, warum redest du noch über so ein altes Buch? Ich meine, geschrieben vor knapp 2000 Jahren, der neueste Teil, der ältere Teil ist schon noch älter. Und es gibt auch viel spannendere Bücher und Romane in der heutigen Zeit, oder? Also warum reden wir noch über so ein altes Buch? Gibt es da nicht bessere? Vor einiger Zeit habe ich mit einer anderen Person gesprochen und die fand es gut, dass ich die Bibel las. Und sie könnte mir auch den Koran sehr empfehlen. Also was ist die Bibel eigentlich? Ein Buch? Das ist halt ein bisschen alt, ist aber vielleicht noch ganz gut zu lesen. Nun, für uns, die wir glauben, ist sie das Wort Gottes für unser Leben. Seine Wahrheit, die uns leiten darf. Wahrheit. Was ist das? Fragt man sich nicht erst im KI-Zeitalter, in der Berichterstattung, auf Social Media, bei Bildern und Videos, die man sieht, ob die jetzt echt sind oder doch nur KI generiert? Nein, das fragte schon Pontius Pilatus, damals Jesus, in Johannes 18, 38. Also eine recht aktuelle Frage seit 2000 Jahren. Also lasst uns in die Bibel weiterschauen und schauen, ob wir da Menschen finden, und ja, finden wir, sonst hätte ich die Bibelstellen nicht rausgesucht, wo zwei verschiedene Positionen aufeinandertreffen und dennoch beide würden sagen, die Bibel ist Gottes Wort für unser Leben und wir folgen dieser Wahrheit. Aber nur einer hat recht. Matthäus 12, Vers 9. Jesus ging weiter und kam in ihre Synagoge. Dort war ein Mann mit einer abgestorbenen Hand. Die Pharisäer hätten Jesus gerne angezeigt und fragten ihn deshalb, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Klingt erstmal nach einer ziemlich bösartigen Frage. Wenngleich man sagen muss, die Pharisäer waren ja nicht per se schlechte Menschen. Nein, sie haben gesagt, die Bibel ist Gottes Wort. Das haben sie schon für sich als Wahrheit erkannt. Und deswegen wollten sie, dass sich jeder daran hält. Klingt ganz gut, ne? Problem war nur, sie wollten halt, dass man sich daran hält, so wie sie es verstanden haben. Jesus antwortete, stellt euch vor, einer von euch hat nur ein einziges Schaf und das fällt am Sabbat in eine Grube. Packt er da nicht und holt es heraus? Ein Mensch ist doch viel mehr wert als ein Schaf. Also ist es erlaubt, einem Menschen am Sabbat Gutes zu tun. Dann sagt er zu dem Mann, streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und sie wurde so gesund wie die andere. Wenn Gott das heute in unserer Mitte tut, dann würden wir alle begeistert aufschreien und sagen, ein Wunder ist geschehen, preist den Herrn. Amen, ne? Damals, naja, haben die Pharisäer das irgendwie anders gedeutet. Obwohl sie, genauso wie Jesus, der Ansicht waren, die Bibel ist Gottes Wort. Und vermutlich kannten sie die Bibel, zumindest das Alte Testament, deutlich besser als wir heutzutage. Schließlich haben sie es teilweise ja auswendig gelernt. Jesus und die Pharisäer haben dennoch sehr unterschiedliche Positionen, obwohl sie beide für sich dasselbe behaupten würden. Und nur einer hat recht. Kleiner Spoiler, es ist Jesus. Sehr deutlich wird das am nächsten Vers. Da gingen die Pharisäer hinaus und beschlossen, dass Jesus sterben müsse. Also, ich weiß nicht, aber an der Stelle hätte man vor ein paar Jahren sass gesagt. Aber spätestens jetzt ist klar, die Pharisäer verstehen nicht einfach nur irgendeine Bibelstelle falsch. Nein, sie haben das ganze Prinzip nicht verstanden, was dahinter steht. Es wäre nicht gut gewesen, wenn sie eine Bibelstelle falsch verstanden hätten, gar keine Frage. Aber hätten sie Korrektur Jesu angenommen, dann wäre es in Ordnung gewesen. Nicht gut, aber man hätte einen Weg finden können. Nein, sie beschließen, den Sohn Gottes umzubringen. Und spätestens dann weiß man, so ganz richtig, was sie sagen, kann es nicht sein, wenn das ihre Reaktion ist. Entscheidend ist es eben nicht nur, die Bibel zu kennen, vielleicht sogar auswendig. Ich meine, wir dürfen gerne davon lernen, ein bisschen mehr die Bibel auswendig zu kennen. Ich kann kein Buch der Bibel auswendig aufsagen. Vielleicht jemand von euch, das fände ich sehr beeindruckend. Aber entscheidend ist, im Gebet und im Austausch mit dem Verfasser der Bibel zu sein. Und vor allem sich an Jesus und an seinem Umgang mit der Bibel zu orientieren. Die Bibel ist Gottes Wort für unser Leben. Deswegen wollen wir uns nun vier Aspekte, das ist nicht vollständig, es gibt jede Menge mehr Aspekte, die man betrachten könnte, aber ich habe aus einer biblischen Geschichte vier Aspekte mal rausgegriffen, die wir uns anschauen wollen, um zu sehen, wie ist denn Jesus mit der Bibel, den Heiligen Schriften genannt, umgegangen. Wir starten in Matthäus 3, Vers 16. Sobald Jesus getauft war, stieg er aus dem Wasser. Da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme vom Himmel sagte, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Das sind schöne Worte, oder? Liebevolle Worte. Gottes Worte. Gottes Stimme direkt und hörbar. Und ich habe mir persönlich auch manches Mal gewünscht, und ich kenne diesen Wunsch zu sagen, boah, wie schön wäre es, wenn Gott mal so richtig, richtig hörbar sprechen würde. So direkt und hörbar. Nicht, weil wir nicht glauben würden, aber vielleicht nochmal so als Beweis, so, dass wir auf dem richtigen Weg sind und vor allem als Ermutigung. Aber nicht jeder von uns wird vermutlich erleben, dass Gott wirklich hörbar zu ihm redet. Und das kann herausfordernd sein, dann festzuhalten, obwohl wir keinen physischen Beweis für Gott erbringen können. Aber wenn es dir so geht, dann sagt Jesus dir genau das Gleiche, was er Thomas schon gesagt hat. Johannes 20, 29. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Wenn du Gottes Stimme noch nie gehört hast, zumindest nicht hörbar, dann darfst du dich freuen, weil du einen enormen Glauben darin beweist, dass du an ihn glaubst, obwohl du keinen physischen Beweis seiner Existenz bekommen hast. Wahrscheinlich hast du immer mal wieder durch den Heiligen Geist geleitet, Eindrücke und Impulse bekommen. Das ist auch das Reden Gottes. Das ist manchmal das Reden Gottes, was für uns nicht so spektakulär ist, aber was viel alltäglicher und viel entscheidender für unser Leben ist. Aber wenn du dir eigentlich wünschst, oh Gott, bitte rede hörbar zu mir, dann freu dich erstmal, dass dein Glaube so groß ist, dass du es bislang noch nicht gebraucht hast. Jesus erlebt hier, wie Gottes Wort, die Worte Gottes ihn stärken, ihn ermutigen und es braucht er auch. Also gut, vielleicht ist es schwierig zu sagen, das braucht er auch, aber ich möchte zumindest sagen, es hat ihm gut getan für das, was als nächstes kam, nämlich die Versuchung durch den Teufel. Und auch wenn wir nicht immer in den Genuss der hörbaren Worte Gottes kommen, so haben wir doch die Bibel, um die es ja in dieser Predigtreihe ganz besonders gehen soll, und in ihr das Wort Gottes, das zu uns redet. Und das mag manchmal unspektakulär wirken, aber wenn wir den Heiligen Geist bitten, uns immer wieder neu das Wort Gottes zu erklären, uns immer wieder neu zu zeigen, was darin steckt, dann können wir immer mal wieder auch erleben, dass es bahnbrechende Wege für uns geht. Eine ganz unspektakuläre Szene hatte ich vor ein paar Wochen. da war es so, ich las halt Bibel in der Mittagspause auf der Arbeit, weil ich wollte es mir so antrainieren, in der Mittagspause auf der Arbeit, hast du nichts zu tun, bin ich allein im Büro, weil alle Homeoffice machen. Und dann, naja, dann dachte ich, ja gut, dann lese ich Bibel. Dann lese ich halt Bibel. Und ich las Bibel und auf einmal wurde ich an einen Konflikt, der schon Jahre zurück lag, erinnert. Und ich wurde schon häufiger an diesen Konflikt zurückerinnert. Ich glaube, es war immer der Heilige Geist, rückblickend. Aber in diesem Moment eben nochmal. Und bislang habe ich das gut abgedrängt. Ich dachte so, ja komm, wir hatten jetzt eigentlich keinen Kontakt mehr. Das ist zwar nicht geklärt, aber liegt ja auch unter einer schönen Grasschicht mittlerweile. Das sollte man doch jetzt so lassen. Wie komisch kommt das, wenn ich mich jetzt nochmal melde? Aber irgendwie war das schon ein sehr deutlicher Impuls. Und ich habe es dann ein paar Tage ruhen lassen. Dann habe ich irgendwann gedacht, ach komm, ich formuliere es schon mal vor. Dann habe ich Muriel drüber lesen lassen, weil sie ist gut daran, so Dinge so freundlich wie möglich zu formulieren. Ich schreibe dann einfach und meine ist freundlich. Sie schreibt dann und es ist auch freundlich. Hey, und irgendwann habe ich so gedacht, ach komm, jetzt schicke ich es ab. Und kriege wenige Stunden später eine Rückmeldung, wo es dann heißt so, hey, ja, ich habe auch wieder an das gedacht in den letzten Tagen. Finde es mega gut, dass die Nachricht kommt. Und ey, wir können einen schönen Weg gemeinsam gehen. Und weißt du, das ist ein Konflikt, wo kein Kontakt stattgefunden hat über Jahre. Und auf einmal kommt dann der Impuls einfach nur beim Bibellesen. Gottes Wort redet zu uns. Und das darf dich ermutigen, auch in deinem Leben, wenn du beim Bibellesen Impulse kriegst von Gott, diesen nachzugehen. Denn du weißt nicht, was der Heilige Geist beim anderen schon tut in der Zeit. Das weißt du nie. Und auch wenn es für dich vielleicht komisch erscheint, das jetzt zu tun, vielleicht hat der Heilige Geist auch den anderen bereits dafür vorbereitet. Deswegen ermutige ich uns, die Bibel als Wort Gottes zu lesen, als Stärkung für uns. Und ganz besonders war es, glaube ich, für Jesus in dieser Situation eine Stärkung für eine Zeit des Sturms, die danach kam. Von diesem Sturm lesen wir jetzt. Matthäus 4, Vers 1. Danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher an ihn ran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine zu Brot werden. Jesus antwortete, in den heiligen Schriften, also der Bibel, steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Der Teufel, hier noch aus irgendeinem Grund freundlich umschrieben als Versucher, tritt also an Jesus heran und versucht, ihn zu Fall zu bringen. Versucht zu erwirken, dass Jesus irgendetwas tut, das nicht im Einklang mit dem Willen Gottes ist. Und ja, um das festzuhalten, für Jesus wäre es möglich gewesen, Steine in Brot zu verwandeln. Also wenn wir an die ganze Geschichte des Volkes Israel im Alten Testament denken, da kam aus einmal aus einem Felsenwasser, da hat es Essen geregnet. Also aus Steinen Brot zu machen, ist jetzt definitiv auf der Liste des Möglichen, was Gott tun kann. Und ich kann mir vorstellen, dass die Herausforderung schon groß ist. Also ich bin noch nie auf 40 Tage Fasten gekommen, aber wenn ich 40 Tage nichts gegessen hätte und jetzt habe ich die Möglichkeit, an Essen zu kommen, und es dann nicht zu machen, also ich weiß es nicht, ob ich dem standhalten würde. Denn neben dem, dass man super viel Hunger hat, ist man natürlich auch körperlich nach so einer langen Zeit enorm geschwächt. Und ich glaube, die meisten von uns, inklusive mir, hätten Verständnis gehabt, an der Stelle jetzt Steine in Brot zu verwandeln. Warum sollte es denn auch verkehrt sein? Warum sollte es denn verkehrt sein? Also, ich habe nirgends in der Bibel gelesen, dass es Sünde ist, Steine in Brot zu verwandeln, oder? Vielleicht täusche ich mich, aber ich kenne die Bibelstelle zumindest nicht. Warum sollte es dann verkehrt sein? Nun, ich habe ein bisschen nachgeschaut, und habe so ein bisschen folgende Erklärung gefunden, die ich ein bisschen schlüssig fand. Meine Gedanken, nicht das Wort Gottes an der Stelle. Ich habe zumindest folgende Erklärung gefunden, dass, naja, der Heilige Geist hat Jesus in diese Wüste geführt und damit auch in diese Fastenzeit geführt. Und dementsprechend hätte sich ja Jesus dem Heiligen Geist widersetzt, wenn er jetzt einfach eigenmächtig entscheidet, ich beende das Fasten. Vielleicht so ein bisschen, vielleicht hilft das, also ich fand das einen guten Gedanken, um zu begreifen, warum es jetzt eigentlich so sündhaft gewesen wäre, Steine in Brot zu verwandeln. Aber schauen wir mal, was viel spannender ist, wie Jesus denn auf diese Frage des Versuchers reagiert. Er reagiert mit der Bibel. Was hat er dafür vorher gemacht? Sie gelesen. Hilfreich. Er sagt, mal mit meinen Worten formuliert, das Wichtigste ist nicht, dass ich jetzt was zu essen bekomme, sondern das Wichtigste ist, dass ich auf Gott höre, auf Gottes Wort. Wir dürfen hier also sehen, wie Jesus Gottes Wort, und Gottes Wort haben wir ja heute in Form auch der Bibel, als Maßstab nimmt. Und das möchte ich auch als zweiten Punkt anführen. Die Bibel ist Maßstab, ganz besonders in Zeiten der Versuchung. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mich selbst auch ausgehungert gefühlt. Ich wollte Sex haben, aber ich war nicht verheiratet. Blödes Problem. Und dann trat der Versucher an mich heran mit Pornografie. Und ja, das hat sich erstmal schön angefühlt. Bis dann der gleiche Versucher mich angeklagt hat, dafür, dass ich Pornos geschaut hatte. Der Punkt, an den wir in unserem Glauben aber kommen dürfen, ist, nicht unsere Bedürfnisse, die wir haben, nach Sex, nach Geld, nach Karriere, nach Followerzahlen oder wie bei Jesus hier nach Essen, sollen Maßstab für unser Handeln sein, sondern einzig und allein die Bibel ist Maßstab für unser Handeln. Und damit stehen wir in sehr krassem Gegensatz zu unserer Gesellschaft, in der so ungefähr gilt, tu, was dich glücklich macht, solange es keinem schadet. Nein, die Bibel ist Maßstab. Ganz besonders, wenn der Versucher an uns herantritt und sagt, aber es würde dich doch glücklich machen. Nein, die Bibel ist Maßstab in Zeiten der Versuchung. Darauf führte der Teufel ihn in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels. Wir merken, der Teufel hat nicht aufgegeben, weil er einmal Nein gesagt hat, der versucht es weiter. Und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann springe hinunter. Denn in den heiligen Schriften steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Jetzt wird's tough. Jetzt hat der Teufel einfach Bibelverse benutzt. Und die Bibelverse sind korrekt zitiert. Das ist Psalm 91, 11 und 12. Da heißt es, Gott hat seinen Engel befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht über einen Stein stolperst. Exakt das, was der Teufel gesagt hat, steht in der Bibel. Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Jesus zitiert damit 5. Mose 6, 16. Der Teufel versucht es mit der Bibel. Ich finde das immer wieder verrückt, darüber nachzudenken, weil wir so denken, so, ja, sobald jemand einen Bibelvers in den Mund hat, im Mund genommen hat, dann ist ja alles klar. Aber scheinbar kennt der Teufel auch die Bibel und kann sie verdrehen und verwirren und uns damit zu etwas bringen, was eigentlich der Bibel widerspricht. Nun, er hat es ja schon bei Adam und Eva geschafft. Er hat ein Wort Gottes genommen und es so ein bisschen abgewandelt, dass es so klang, wie es für ihn passend war. Und auch wenn wir durch die Geschichte des Christentums schauen, werden wir immer wieder feststellen, dass Menschen genauso gehandelt haben mit der Bibel. Menschen haben Bibelverse genutzt, um Kriege anzuzetteln mit der Begründung, ja, wir haben ja das Recht dazu. Und Menschen haben andere diskriminiert und haben dann Bibelverse gefunden, an denen sie es irgendwie begründet haben. Also wir sehen, die ganze Geschichte des Christentums zeigt uns, es gibt immer wieder Menschen und auch der Teufel selbst, die Bibelverse einfach so nehmen, wie es ihnen passt und damit versuchen, Verwirrung und Unheil zu stiften. Also, was zeigt uns das? Nur weil jemand Bibelverse verwendet, heißt es noch nicht, dass die Person Recht hat. Und was machen wir jetzt? Was machen wir denn, wenn jemand etwas sagt, was falsch ist, aber irgendwie klingt es gut und ist auch noch mit Bibelversen begründet? Nun, entscheidend ist, dass wir selber auf dem Wort Gottes gegründet sind, dass wir selber die Bibel auch gelesen haben, dass wir selber in Beziehung mit Jesus leben. Und der Heilige Geist schenkt uns auch in solchen Momenten die Möglichkeit, Dinge zu prüfen. Und Jesus sagt nicht zum Teufel, ja, also diesen Bibelvers, tut mir leid, hast du aus dem Zusammenhang gerissen, das passt so nicht. Nein, er sagt, ja, das stimmt so, das steht in der Bibel. Aber in der Bibel steht eben auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Und wichtig ist, dass wir uns nicht einzelne Bibelverse immer nur anschauen, sondern dass wir uns die gesamte Bibel ansehen und schauen, ja, was heißt es denn in Summe? Und wenn wir dann eben finden, ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern und der Herr wird dich schützen, dann bringen wir das mal zusammen und sagen, okay, ich springe nicht vom Tempel runter, aber wenn ich im Gottvertrauen gehe, wird Gott auf mich aufpassen. Die Bibel hilft uns also auch in solchen Momenten zu unterscheiden, gerade dann, wenn es Zeiten der Verwirrung gibt. Zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus, weg mit dir, Satan. In den Heiligen Schriften heißt es, vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder, ihn sollst du anbeten und niemanden sonst. Manchmal dachte ich über diese Versuchung, was für ein dummer Versuch. Also offensichtlicher hätte er es nicht machen können. Aber so dumm ist der Versuch nicht auf menschlicher Ebene gedacht. Vielleicht kennen einige von uns diesen Spruch, jeder Mensch ist käuflich. Und klingt erstmal sehr abstrus und nein, natürlich nicht. Aber naja, einmal Sex außerhalb der Ehe für 1.000 Euro? Nur einmal sündigen, dann hast du 1.000 Euro? 10.000? Nein? 100? 1 Million? Komm, einmal sündigen und du hast 1 Million Euro. Wo ist das Problem? Der Herr vergibt es dir doch. Oder ein anderes Beispiel, was vielleicht ein bisschen näher an unserer Realität ist. Wenn du nur einmal lügst hier beim Ausfüllen der Schadensmeldung an die Versicherung, dann kriegst du viele 1.000 Euro. Oder vielleicht in der Schule oder auf der Arbeit. Nur einmal lügen und du hast den ganzen Tag frei. Ist das noch weit weg von unserer Realität? Dass wir irgendetwas haben wollen und dafür einen Kompromiss eingehen? Ja, das ist menschlich. Adam und Eva haben es vorgemacht. Wir Menschen sind nicht perfekt. Wir lassen uns auf diesen schrägen Deals des Teufels leider immer wieder ein. Aber Jesus nicht. Und das, obwohl der Teufel Jesus weit mehr anbietet. Die Herrschaft über die ganze Welt. Er braucht gar nicht mehr ans Kreuz gehen. Naja, wer soll ihn denn kreuzigen, wenn er der Herrscher der Welt ist? Nur einmal bitte Satan anbeten. Nur einmal, muss nicht häufiger sein. Die Bibel, und die zitiert Jesus ja hier wieder, den Herrn, deinen Gott, allein sollst du anbeten, liefert uns auch Klarheit in unserer Anbetung. Was meine ich damit? Nun, wir beten nicht Geld an, nicht Einfluss, Followerzahlen, keine Serie, kein Computer oder Handyspiel. Nein. Allein Gott. Und ja, manchmal ist es umkämpft. Und dann dürfen wir immer wieder uns vom Heiligen Geist führen und leiten lassen und wieder auf den rechten Weg zurückbringen lassen. Aber den einzigen, den wir anbeten sollten, ist Gott. Und genauso wie bei Jesus es tief in seinem Herzen diese Wahrheit verwurzelt war, weswegen er widerstehen konnte, darf die Bibel uns auch diese Klarheit geben und uns vielleicht auch manches Mal den Spiegel vorhalten und sagen, hey, hier darfst du bitte wieder einen anderen Weg gehen. Darauf ließ der Teufel von Jesus ab. Und Engel kamen und versorgten ihn. Ein schöner Schlusspunkt, oder? Am Ende steht eben nicht, ja, und jetzt musste Jesus noch weiter in der Wüste hungern. Nein, am Ende steht, die Engel kamen und versorgten ihn. Die Bibel ist Gottes Wort für unser Leben. Und das bedeutet, die Bibel ist Stärkung in Zeiten des Sturms. Die Bibel ist Maßstab in Zeiten der Versuchung. Die Bibel ist Unterscheidung in Zeiten der Verwirrung. Und die Bibel ist Klarheit in unserer Anbetung. Und die Frage an uns ist, wo stehst du heute Morgen? Wo stehe ich heute Morgen? Vielleicht gerade mitten im Sturm des Lebens? Vielleicht gerade mitten in der Versuchung, von der wir nicht loskommen? Vielleicht sind wir auch verwirrt und wissen nicht, was wir glauben sollen? Oder gefangen von vielen Dingen, die unsere Zeit wollen, die wir dann nicht mehr für Jesus haben? Dann sei ermutigt, egal an welchem Punkt du stehst, das gleich in der Lobpreiszeit, das vor Jesus zu legen. Und ihm es einfach hinzulegen. Er weiß es eh. Und er ist derjenige, der es geschafft hat. Er ist derjenige, der keiner Versuchung nachgegeben hat. Und wir dürfen dann ermutigt sein, weil er uns vergeben wird. Und er uns auch versorgen wird. So wie die Engel Jesus am Ende versorgt haben. Aber sei genauso ermutigt, wenn wir in die kommende Woche gehen, dass wir unsere Bibeln aufschlagen. Und in ihnen für all diese Situationen nach Stärkung, nach Maßstab, nach Unterscheidung und nach Anbetung suchen. Und dann dürfen wir sicher sein, dass Gott uns in der kommenden Woche versorgen wird, so wie Jesus von den Engeln versorgt wurde. Die Bibel, ein großartiges Buch, oder? Gott versorgt auch dich durch sie. Amen.